Mentalität schlägt Qualität. Genau das ist das Motto unseres heutigen Gastes, Thomas Jeglinski. Thomas, schön, dass wir hier sein dürfen.
Schön, dass du gekommen bist. Ich freue mich auf dieses Gespräch mit dir.
Lang ist es her. Thomas, du bist ein Mann, der in seinem Leben schon ganz viele verschiedene Dinge gemacht hat. Fehlt dir im Leben der Fokus oder bist du ein Multitalent und bist in allem einfach super gut, was du machst?
Oh, ich liebe diese Frage. Weil man könnte ja wirklich dazu neigen zu sagen, der Kerl weiß nicht, was er will. Mhm. Aber Fakt ist, dass ich Zeit meines Lebens das getan habe, was mir Freude bereitet hat. Mhm. Und das ist auch gleich die erste Empfehlung, die ich jedem Zuhörer oder Zuschauer aussprechen kann. Wenn du stets nur das tust, wo du erfüllt dabei bist, wo du Leidenschaft verspürst, dann hast du einfach auch ein geiles, grandioses, grenzgeniales, großartiges, geiles Leben.
Ja, also so wie ich dich jetzt wahrnehme, wir haben uns leider die letzten 10 Jahre nicht gesehen, aber diese Energie, ne, du bist ja auch unter anderem Coach, Mentor, hast du schon damals versprüht, 2011, als wir uns kennengelernt haben. Führ uns doch mal ein bisschen durch über dein Leben für die Zuschauer, die dich jetzt noch nicht kennen, weil du hast ja doch ein sehr bewegtes Leben gehabt mit vielen, vielen tollen Erfahrungen. Unternehmerisch hast du ganz viele Dinge gemacht. Führ uns mal ein bisschen durch.
Also das begann im Grunde genommen bei mir schon in der Schulzeit, dass ich gemerkt habe, dass das, was dort gelehrt wird, nicht unbedingt das ist, was ich in meinem Leben brauche. Mhm. Und dann habe ich nur auf meinem 18. Geburtstag gewartet und bin dann zum Direktor gegangen und habe mich bedankt für die Zeit, die ich bei ihm verbringen durfte auf dem Gymnasium und bin dann 5 Monate vor dem Abi von der Schule gegangen, mhm, nach Zürich, um meiner ersten großen Leidenschaft nachzugehen, und das war Musik und Moderation. Mhm. Damals kamen die privaten Radiostationen auf. Und dann habe ich erstmal 11 Jahre lang Radio und auch ein bisschen Fernsehen gemacht. Da gab es dann so Musikclip-Sendungen. Da werden sich die Älteren insbesondere noch daran erinnern. Dann wurden quasi das erste Mal die Stars im Fernsehen gezeigt. Das war so meine Anfangszeit im Fernsehen. Und dann bekam ich ein Angebot für Dr. Müller Wohlfahrt im Fußball, etwas zu machen, und gründete meine Sportfirma ProSport. Die es bis heute noch gibt. Und dann habe ich...
In welchem Jahr war das? Sorry für die Zwischenzeit.
Das war 1995. Mhm. Und dann habe ich Doc-Produkte vertrieben und dann aber selbst ein Franchise-Konzept entwickelt für den Sportfachhandel. Habe die größte Fußballschule Europas aufgebaut und daraus erwuchs dann der Wunsch, die Jungs nicht nur partiell über einige Wochen hinweg zu trainieren, sondern nachhaltig, langfristig. Ich wollte wirklich Fußballprofis entwickeln, weil ich auch gesehen habe, dass bei der Ausbildung der Jungs bei den Bundesliga-Vereinen vieles im Argen liegt, insbesondere was die Persönlichkeitsbildung betrifft oder auch die Entwicklung von Mentalitätsspielern. Mhm. Und so entstand dann 2009 mein erstes Fußballinternat, damals in Marl. Mhm. 2010 habe ich es dann bei der Aibling gegründet. Mhm. Du bist dann als, glaube ich, im ersten Jahr als Schüler dazu gekommen. Ja. Das habe ich bis 2019 gemacht. Dann gab es aber auch in der Gesellschafterstruktur unterschiedliche Ansichten. Mhm. Dann kam Corona und dann war für mich klar, das, was jetzt gefordert wird, kann ich nicht mittragen. Mhm. Also Schülern Masken aufzusetzen, sie voneinander zu trennen, nicht mehr in der Gemeinschaft zu leben oder sie gar impfen zu lassen. Das war für mich ein No-Go. Mhm. Damals habe ich meine Anteile verkauft, habe dann noch weiter meine Fußballcamps gemacht, aber dann wurden ja die ersten Lockdowns ausgesprochen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, März 2020, wir hatten knapp 20 Veranstaltungen geplant und konnten am Ende noch 8 durchführen. Das war so etwas wie ein Genickbruch. 378.000 Euro Miese in dem Jahr. Und ich stand vor der Frage, melde ich jetzt Insolvenz an und mache das Unternehmen platt oder kriege ich es irgendwie gewuppt? Rechtsanwalt, Steuerberater haben gesagt, Herr Jeglinski, die Gelegenheit ist günstig. Da macht Ihnen niemand einen Vorwurf. Durch die Corona-Pandemie sind Sie jetzt mehr oder weniger da reingetrieben worden. Aber meine Kaufmannsehre kam bei mir durch und ich habe gesagt, nö, kriege ich hin. Ich zahle auch allen, die bereits gezahlten Teilnahmegebühren zurück. Ich kriege das wieder hin und habe mich dann seit 2020 Juni bis jetzt, also das sind jetzt etwas mehr als 5 Jahre, komplett neu erfunden.
Mhm. Ja, auf die Neuerfindung kommen wir gleich mal im Detail ein. Das finde ich sehr interessant. Habe ich auch in der Außenwahrnehmung gemerkt, du bist, warst schon immer ein mutiger Typ, hast schon immer deine Meinung gesagt, warst auch immer klar. Aber ich habe da schon einen Shift wahrgenommen, auch von dir 2020, 2021 warst du sehr klar, ja. Da bist du mit Kritik auch nach außen gegangen. Sonst davor habe ich dich eher wahrgenommen als jemand, der, wenn er Kritik äußert, immer sehr konstruktiv und nicht dieses, das passt mir nicht, das passt mir nicht. Du bist ja auch nicht am Meckern gewesen, verstehe mich nicht falsch. Nur du hast Dinge, die dir nicht gefallen haben, in unserem Land klar angesprochen. Und egal, ob man deine Meinung vertritt oder nicht, da ziehe ich meinen Hut vor, weil das auch Risiko ist, ne? Risiko für deine ProSport GmbH, für all dein Business, diese Meinung zu vertreten, dazu zu stehen, Respekt, ja.
Also ich möchte mal einen Fall schildern. Ich hatte mal 2018, also das ist tatsächlich 7 Jahre her, habe ich mal einen Post gemacht bei Facebook und habe dazu aufgefordert, lasst uns, die wir politisch interessiert sind und vor allen Dingen an der Entwicklung unseres Landes interessiert sind, doch mal darüber diskutieren, ob die Alternative für Deutschland nicht wirklich in manchen Punkten eine Alternative für uns ist.
Mhm.
Vielleicht kannst du dich noch an den Bastian Leier erinnern, ein Schüler und sein Vater, der war ja in der CDU. Und da entwickelte sich eigentlich eine sehr schöne Diskussion.
Mhm. Zwischen dir und ihm öffentlich auf Facebook?
Ja, es schalteten sich dann andere ein, aber der Tenor aus der Nummer war, ich sei pro AfD.
Mhm.
Also es wurde sogar von manchen ausgedruckt, es waren auch Lehrer darunter, die sich dann zusammengesetzt haben und haben gesagt, guck mal, Iglinski ist pro AfD. Dabei war ich gar nicht pro AfD, sondern ich wollte mal in eine Diskussion treten, vor allen Dingen auch hier in Bayern mit den Jungs von der CSU. Schaut doch mal nach, das ist doch zum Teil Parteiprogramm von euch aus früheren Jahren. Wo findet man da Gemeinsamkeiten? Wo kann man da das Land gemeinsam nach vorne bringen? Und dann wurde ich geladen zum Vermieter. Und ich war ja damals der größte Mieter auf dem Gelände mit Internat und Schule. Das war ja eine hohe sechsstellige Summe im Jahr, die wir dort abgedrückt haben. Und der war ja ein SPDler, ein Linker, ein Sozi. Und er sagte zu mir, wissen Sie, Herr Iglinski, so einen Mietvertrag kann man ja auch kündigen, wenn Sie sich weiter so äußern. Also diese Anspielung, dieses Unterschwellige, wenn du das nochmal machst und das als eine Alternative versuchst darzustellen, dann gibt's Ärger. Und damals stand für mich fest, hier werde ich nicht alt, hier kann ich nicht alt werden angesichts der Entwicklung in unserem Land. Und mir zu unterstellen, du weißt es ja selbst, welche Schüler wir am Internat hatten, da waren ja 30%, waren ja Minimum aus dem Ausland. Wir hatten
das Kinder. Hat nie eine Rolle gespielt, wer woher kommt.
Es hat nie eine Rolle gespielt, aber mir dann zu unterstellen, ich sei vielleicht ein Rassist oder gar rechtsextrem, war ja sowas von Bullshit. Vielleicht hätte ich sogar früher den Mund aufmachen müssen, denn wenn wir heute im Oktober 2025 resümieren, wie sich Deutschland seit 2015 entwickelt hat, dann gibt es keinen Bereich, in dem irgendetwas für die Menge der Menschen positiver geworden ist.
Ich spüre, da ist ein Feuer da. Jetzt haben wir uns 10 Jahre lang nicht gesprochen. Und jetzt geht es in die Richtung. Ich erinnere mich, 2011 bis 2015 war ich am Deutschen Fußballinternat. Du warst für mich in der Zeit ein großer Mentor. Bei allen wichtigen Dingen bin ich auch zu dir gegangen, habe mir Rat eingeholt. Und du warst mehr als jetzt nur der Besitzer von diesem Internat, sondern Coach und auch Bezugsperson für alle von uns. Und wenn ich an Thomas Iglinski denke, dann denke ich an diesen Coach, an diesen Typ, der immer nach Verbesserung strebt, der sich mit Zielen beschäftigt und der Menschen helfen will, sich selber zu verbessern. Das ist ja immer noch in dir drin, ne? Du bist ja immer noch der Glücksbringer, ne? Das ist ja schon noch ein Thema, mit dem du dich auch stark beschäftigst.
Ja, meine Lieblingsfrage an die Menschen, die ich treffe, ist, auf einer Skala von 1 bis 11. Wie glücklich bist du in deinem jetzigen Job? 1 bedeutet, ich habe innerlich gekündigt und würde am liebsten morgen zu Hause bleiben. Und 11 bedeutet, ich fühle mich total erfüllt, ich übe meinen Traumberuf aus.
Mhm.
Die meisten, die ich treffe, liegen irgendwo auf einer 6, 7 oder 8. Mhm. Und dann schiebe ich gerne folgende Frage nach. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, du kannst nicht scheitern? Und die Antworten auf die Frage, die machen es so spannend, weil jetzt werden die wahren Leidenschaften zutage kommen für die Dinge, für die jemand wirklich brennt.
Mhm.
Und das dann in einen Zielsetzungsprozess wandeln, das ist so spannend, weil die Leute feststellen, wow, so unrealistisch ist das gar nicht, dass ich das mache, was ich wirklich tun will.
Mhm.
Und das treibt mich ja im Grunde genommen ja schon seit 25 Jahren an. Früher war das ihr mit eurem Ziel, Fußballprofi zu werden.
Mhm.
Da war mein größtes Anliegen, euch dabei zu unterstützen. Nicht durch fußballerische Kompetenz oder Fußballtrainerkompetenz, die hatte ich nicht, aber als Mentalitätstrainer euch in eurer Persönlichkeit so aufzustellen, dass ihr liefern könnt, das hat mich schon immer fasziniert. Und das ist auch, was mich heute noch umtreibt. Und ich habe heute noch unzählige Coaches, die ich begleite, auf ihrem Weg tatsächlich ihre Berufung zu leben. Und da sind wir wieder bei der Eingangsantwort. Tue das, wofür du wirklich Freude empfindest. Wenn du morgens aufstehst und du sagst dir Dinge wie, ich mag nicht, ich habe keinen Bock, ich will nicht in die Arbeit, dann läuft was falsch. Und derjenige, der es ändern kann, bist du selbst. Und wenn du etwas tust, was dir Freude bereitet, dann hast du morgens ein Grinsen im Gesicht, freust dich auf deine Aufgaben und du führst ein ganz anderes Leben.
Also ich finde es toll, das jetzt auch wieder live zu sehen. Ich genieße das jetzt auch, einfach dich zu erleben mit deiner Energie, die wirklich authentisch da ist. Und es erinnert mich jetzt auch total an damals. Du hast so dieses gewisse Etwas und du löst auch in Menschen Emotionen aus, die nicht viele auslösen können, weil du mitreißt. Ist dir das bewusst, dass du dieses Geschenk hast? Weißt du das, wie du wirkst auf Menschen?
Wenn du als Coach tätig bist, musst du dir bewusst sein, dass es nicht damit getan ist, irgendwelche klugen Sprüche runterzubeten. Mein Ansinnen ist es, jemanden zu inspirieren und ins Handeln zu bringen. Wenn ich jemanden coache, ohne dass ein messbares Ergebnis rauskommt, dann bin ich nicht zufrieden.
Mhm.
Wenn ich ein Seminar halte und die Leute fahren nach Hause und sagen, geil war's, aber kommen nicht ins Handeln, dann ist das für mich eine schallende Ohrfeige. Aber wenn sie am nächsten Tag beginnen, an ihrer Zukunft zu arbeiten oder an ihrer Persönlichkeit oder an ihrer Beziehung, was auch immer,
mhm.
dann ist das für mich die größte Anerkennung. Und dazu bedarf es natürlich auch eines gewissen Feuers. Und du weißt selbst, du musst für etwas brennen, wenn du andere entzünden willst.
Ja, ja, und das finde ich, merkt man bei dir ganz gut, dass du brennst dafür. Ich habe mich jetzt in letzter Zeit oder seitdem ich 14 bin, beschäftige ich mich auch mit Persönlichkeitsbildung, wahrscheinlich nicht so intensiv wie du, aber unzählige Bücher gelesen, mit dir viel reingegangen, auch nach den Jahren bin ich da in das Thema reingegangen. Und da gibt es ja so Techniken wie Autosuggestion, Ziele aufschreiben, das Runterbrechen in kurze Ziele und das erreichbar machen, wie du es jetzt beschrieben hast. Jetzt habe ich letztens was gelesen, wo ich dann mir gedacht habe, boah, der Thomas, hat er mich verarscht? Deswegen dachte ich, ich werfe dir das jetzt einfach mal vor den Kopf hin. Und zwar habe ich eine neurowissenschaftliche Studie gelesen über das Thema Autosuggestion. Und Autosuggestion ist ja, sich was sagen, wo man sein möchte, wo man vielleicht noch nicht ist, aber durch das, dass man es wiederholt und sich immer wieder sagt, dass man da hinkommt. Jetzt habe ich eine Studie gelesen, die, ich kann es nicht genau wissenschaftlich wiedergeben, aber auch so, wie ich es verstanden habe, dass im Gehirn Areale dann aktiviert werden, die merken, oh, der betrügt gerade, das ist nicht eigentlich das. Und das Einzige, wie du dich änderst, ist durch Tun. Sprich, wenn ich jetzt die ganze Zeit am Handy bin, ja, und muss aber eigentlich was machen, dann ist das Einzige, wie ich mich umprogrammieren kann, durch das, dass ich das Handy jetzt liegen lasse. Und nicht, dass ich morgens vor den Spiegel mich hinstelle und sage, ich bin diszipliniert. Ich muss es werden. Ne? Da habe ich so ein bisschen gedacht, was hat da Thomas? Hat er mir da irgendwie Mist verzapft?
Ich glaube, ganz so einfach wie du es jetzt ausgedrückt hast, ist es nicht. Das bleiben wir mal nur bei dem Überschreiben eines negativen Glaubenssatzes.
Ja.
Bleiben wir mal bei dem, ich bin konsequent oder ich bin diszipliniert, wenn es um das Handy geht. Aha. Wenn du dir immer wieder sagst, ich bin konsequent, ich bin konsequent, ich bin konsequent und du daddelst mal wieder ans Handy, dann kann dieser autosuggestive Satz, ich bin konsequent, plötzlich aufkommen und führt dazu, dass du dein Smartphone weglegst.
Mhm.
Das ist ein kurzer Effekt, nicht nachhaltig, verändert in aller Regel nicht dauerhaft. Wenn du negative Glaubenssätze in dir drin hast, wie ich schaff's ja sowieso nicht oder am Ende bin ich doch ein fauler Kerl oder noch schlimmer, ich bringe nie irgendwas zu Ende.
Mhm.
Und am allerschlimmsten, ich habe es auch gar nicht verdient. Dann kannst du dir an positiven Glaubenssätzen sagen, was du möchtest. Es wird dauerhaft nicht funktionieren. Als allererstes gilt es, diese Glaubenssätze zu eliminieren. Erstens, sie aufzudecken, sich wirklich die Frage zu stellen, was habe ich eventuell auch schon von zu Hause mitbekommen? Was hat mir mein Vater, meine Mutter, mein Umfeld immer wieder gesagt? Nach dem Motto, Lukas, das kannst du sowieso nicht. Da liegen nicht deine Talente. Du bist zu klein, du bist zu schwach, was auch immer. Erstmal analysieren. Und dann gibt es einen Prozess, den nennen wir energetische Aktivierung. Das kann man mit Hilfe von Meditation machen. Es gibt einige Coaches, die sagen, die beste Art und Weise, negative Glaubenssätze zu eliminieren, ist die Hypnose.
Mhm.
Oder aber die energetische Architektur. Der Unterschied ist wie folgt. Bei einer Hypnose könnte ich dich jetzt hypnotisieren. Wir haben vorher über deine Glaubenssätze gesprochen und ich kann diese negativen Glaubenssätze auflösen. Die Fähigkeit habe ich. Der Eingriff erfolgt allerdings von außen. Bei einer energetischen Architektur oder energetischen Aktivierung führe ich dich in einen tranceähnlichen Zustand und du löst selbst diesen Glaubenssatz auf und ersetzt ihn durch einen neuen. Und wenn das geschehen ist, dann bekommst du schon mal eine ganz andere Ausstrahlung, ein ganz anderes Lächeln ins Gesicht. Und die Manifestation ist meines Erachtens nach die größte Kunst, wenn man etwas verändern will. Dieses Auflösen von Selbstsabotageprogrammen, die bei vielen Menschen aktiv sind.
Mhm.
Das ist ein wunderbarer Prozess und befreit enorm. Es löst Blockaden, es setzt Potenziale frei. Und unterstützt wird das Ganze schon auch durch Autosuggestionen, aber auch nur wieder in Verbindung mit den richtigen Emotionen. Mhm. Also ich mache auf meinen Seminaren, und ich habe es jetzt auch erst wieder bei einem großen Kongress mit 1700 Menschen gemacht, du kannst dir zum Beispiel sagen, ich bin ein Sieger, aber stellst dich hin, lässt den Kopf, die Brust auf, dein Kinn auf die Brust fallen, die Arme hängen, und sagst es mit einem Verliererton, ich bin ein Sieger, dann wirkt es nicht. Das ist genau das, was du gerade angesprochen hast.
Ja.
Wenn ich auf der Stelle hüpfe und sage, ich bin deprimiert, bin ich aber auch nicht deprimiert.
Ja.
Das heißt, es ist ein Zusammenspiel zwischen dem, was du sagst und dem, was du fühlst. Und wenn du tatsächlich fühlst, was du sagst, bist du unaufhaltbar.
Da stellt sich mir die Frage, inwieweit ist Coaching nachhaltig dann wirklich effektiv für die Menschen? Aus eigener Erfahrung, ich habe das ja mit dir betrieben damals und dann auch selber ein bisschen weitergemacht. Und ja, ich war vielleicht ein bisschen jung, aber irgendwie hat es mich unter Druck gesetzt. Es ging viel um Leistung und dadurch sind dann auch irgendwie Blockaden gekommen. Aber eigentlich war es eine Situation, ich war jung und wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Ja, so wie bei den meisten Jungs, die das probieren. Also ist eigentlich gar kein Druck da, alles Bonus. Und ich mache ja eigentlich das Schönste für mich in dem Moment ist ja Fußballspielen. Ne? Jetzt, 10 Jahre später, bin ich ruhiger im Kopf, betreibe aktiv kein Persönlichkeitstraining, Coaching, habe aber durch ein bisschen Erfahrung, die ich sammeln durfte in dem Leben, Ruhe in mir. Und treffe dann zum Beispiel auf einen Freund von mir, der ist sehr energetisch, ja, guter Verkäufer, hat sich selbstständig gemacht im Immobilienbereich, besucht ein Coaching, tolles Coaching, da geht es um Sales von Immobilien zum Beispiel. Und dann geht er danach zum Coach vorne hin und sagt, ey, wenn die jetzt alle rausgehen, dann ist ja der Markt leer. Die haben jetzt ja die Tools, die haben ja alles. Das ist ja doof für mich, ja. Und dann fragt er ihn, ja, wie viel Prozent von den Menschen kommen überhaupt ins Handeln? Dann sagt der Coach ihm, ey, bleibt unter uns. Aber vielleicht 5%. Aber der Rest sind wiederkehrende Kunden für mich und kommen halt. Kennst du sowas im Coaching von anderen? Wie ist deine Erfahrung? Und wäre das für dich was, wo du sagst, hey, cool, jetzt habe ich halt Kunden, die kommen da? Oder ist das was, wo dann bei dir ist, warum klappt es nicht? Warum kommen die nicht ins Handeln? Du willst die ja nicht coachen und Geld dran verdienen, sondern klar willst du Geld dran verdienen, aber damit, dass die langfristig, ne?
Das ist das, was ich schon seit Jahren kritisiere, dass es Coaches gibt, die machen 2 Tage lang Friede, Freude, Eierkuchen und ganz viel Motivation. Das kannst du vergleichen mit einem Luftballon, der aufgeblasen wird. Mhm. Jeder Teilnehmer ist so richtig vollgepumpt mit Motivation, aber es ist nicht nachhaltig. Es wird vergessen abzubinden, beziehungsweise die entscheidenden Handlungen für die nächsten Tage auch tatsächlich festzulegen und in die Umsetzung zu bringen. Und da gehen die weg und die Luft entweicht aus dem Luftballon und irgendwann liegen sie wieder schlapp da auf dem Boden. Und so entsteht dann natürlich auch verbrannte Erde. Menschen sprechen ja negativ von einigen Coaches oder Seminaren. Sie sagen, ach, da war ich schon, hat überhaupt nichts gebracht. Letzten Endes liegt es natürlich an jedem einzelnen Teilnehmer selbst. Ja. Denn egal, zu wem du gehst, und ich habe sie alle durch, die besten deutschen Coaches, die besten amerikanischen Coaches, ob Brian Tracy, Jim Rohn, Tony Robbins.
Hast du die live gesehen?
Ja. Und daraus entstand ja mein Programm Vimadu. Wenn man auf meine Webseite geht, gibt es bei thomaseglinski.de Vimadu. Das ist die Essenz aus den besten Coaches der Welt. Ich habe Menschen beobachtet, die erfolgreich geworden sind. Genauso viele habe ich beobachtet, die nicht erfolgreich geworden sind. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum sind die gescheitert?
Mhm.
Und ich wollte das Scheitern ausschließen, zumindest minimieren. Und so entstand mein Kurs Vimadu. Scheitern unmöglich.
Aber ist da nicht der Fokus, wenn der auf dem Scheitern ist, ist da nicht der Fokus drauf? Sollte der nicht sein auf dem Erfolg?
Naja, das wird dann in den Modulen schon so gesteuert, dass wir nicht mehr übers Scheitern, sondern über das Ziel sprechen. Maxim Mankiewicz hat neulich mal einen wunderbaren Satz gesagt, der lautete, wenn du ein Warum hast, spielt das Wie keine Rolle.
Mhm.
Und das Warum, das gilt es ja freizulegen. Das ist die Antwort auf die Frage, was würdest du tun, wenn du wüsstest, du kannst nicht scheitern? Wer ein Warum hat, wer ein Warum entdeckt bei einem Höller, bei einem Bischof, bei einem Löhr, bei einem Scherer und wie sie nicht alle heißen, wer ein Warum entdeckt, der zieht durch. Mhm. Wer aber kein Warum findet, der sagt, scheh was und mach dann wieder ganz normal weiter. Und auch das ist für manchen ja auch okay. Ich kenne viele, die haben 10, 15 Seminare besucht, haben aber ihr Leben nicht großartig verändert. Was nicht unbedingt auf die Coaches zurückzuführen ist. Das Warum war nicht stark genug.
Ja. Eine Frage, die sich dann auch viele stellen, wenn man so in Berührung kommt mit Coaching und sich so fragt, das Leben, Coaching, wo ordne ich das alles ein? Was ist denn der Sinn im Leben? Wie würdest du den für dich beschreiben? Geht es darum, sich immer weiter zu optimieren? Oder geht es darum, das alles hier zu erleben, was zu geben und gleichzeitig Spaß auf dem Weg zu haben? Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Du hast jetzt viele Dinge gesagt, die zusammenhängen. Mhm. Also erleben ist schon mal besser als überleben. Mhm. Da sind wir uns sicherlich einig. Dann ist es natürlich auch schön, etwas zu hinterlassen, einen Fußabdruck. Druck, etwas Sinnvolles, etwas Nutzstiftendes in die Welt zu bringen.
Mhm.
Es geht auch nicht darum, sich zu optimieren. Ich finde den Ausdruck sogar furchtbar. Das klingt nach immer höher, schneller, besser, weiter. Dass ich mich in meiner Persönlichkeit weiterentwickeln will, das steht für mich zweifellos fest. Und diese Weiterentwicklung, die messe ich daran, wie glücklich ich in meinem Leben bin. Die messe ich daran, wie viel Seelenfrieden empfinde ich, wenn ich abends ins Bett gehe. Gehen hier negative Gedanken umher? Mache ich mir Sorgen? Stelle ich meine Zukunft in Frage? Oder gehe ich abends ins Bett mit der Gewissheit, es ist alles gut, es ist toll, was ich mache, alles wird sich großartig entwickeln? Und dieser Glaube an dich selbst, der Glaube an das Leben, der führt letzten Endes dazu, dass du ein glückliches und erfülltes Leben führst. Und ich denke, das sollte unser aller Ziel sein, dass wir durchs Leben gehen und jede Menge Freude empfinden, gepaart mit den Werten, die uns noch wichtig sind. Bei uns beispielsweise, bei mir und meiner Frau, ist der Wert Familie sehr hoch. Andere Single-Haushalte, ich nenne sie gerne die Dinky-Haushalte, Double Income, No Kids, ja, die genießen das Leben auf andere Art und Weise. Wir genießen das Leben mit unseren Kindern. Für uns sind unsere Kinder auch Erfüllung und geben unserem Leben einen Sinn. Also eine Frage, die man sich stellen darf, was sind meine wichtigen Werte? Und interessant ist, wenn es Paare machen. Ich habe das mal mit meiner Frau gemacht auf einem Seminar. Das war hochspannend, weil wir am Ende, als immer wieder Dinge nebeneinander abgewogen wurden, dasselbe Ergebnis hatten. Das war bei uns Familie.
Ja, super. Ich denke, das ist auch eine wichtige Basis, wenn man ja zu zweit oder in eurem Fall zu viert, ne, durchs Leben geht, sollte das schon die Priorität sein, dass man sich da einig ist. Sonst ist
es
schwer.
Für manche ist es vielleicht Geld. Denen fällt nichts anderes ein als Geld, Geld, Geld oder Macht. Ja, es gibt ja gerade jetzt auch in der heutigen Zeit Menschen, die extrem nach Macht streben, für die es scheinbar wichtig ist, auf andere Macht auszuüben. Also darf man sich schon die Frage stellen, was ist denn der für mich wichtigste Wert? Den zu leben ergibt durchaus Sinn.
Tönt dich Macht auch an oder ist das was, wo dir völlig egal ist? Und weil eine gewisse Macht übst du ja aus, ne? Also das ist jetzt weder positiv noch negativ, aber
ich würde es als Freiheit und Unabhängigkeit bezeichnen. Frei zu sein, wie ich meine Sendungen beispielsweise gestalte, meine Fernsehsendungen. Ich habe keine Redaktion, ich mache meine selbst. Mir schreibt niemand vor, welchen Gast ich einlade. Liebe Grüße an dieser Stelle an Markus Lanz. Du bist eine arme Sau, weil du immer gezwungen bist, Leute einzuladen, die du selbst gar nicht befragen möchtest. Ich kann das selbst entscheiden und stelle auch meine Fragen selbst, mache meine Themen selbst. Das nenne ich Freiheit, Unabhängigkeit, stellt wohl auch eine gewisse Macht dar. Aber ich übe keine Macht auf andere Menschen aus. Das liegt mir fern, weil es mir auch widerstrebt, wenn jemand versucht, auf mich Macht auszuüben. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich politisch so kritisch bin, weil sich das gedreht hat. Früher war der Sinn der Sache, das Volk ist der Souverän. Unsere Politiker sind die von uns entsandten Abgeordneten, die unsere Interessen wahrnehmen. Und mittlerweile ist es so, dass das Spiel sich gedreht hat. Die Politiker sagen jetzt uns, wie das Land zu steuern ist, was in diesem Land passiert. Und das lehne ich zur Gänze ab.
Da gehen wir gleich im Detail drauf ein. Ich würde gerne den einen Punkt jetzt noch abrunden. Und zwar die Laura und ich, wir haben einen Podcast, in dem wir erklären oder ja den Leuten das auch schmackhaft machen, langfristig das Geld zu investieren und zu vermehren. Ja, weil, wie viele wissen, für uns junge Leute wird es schwer mit der Rente. Es ist also ein Thema, wo jeder sich mit beschäftigen muss. Jetzt gilt es für Laura und mich herauszufinden, wie kriegen wir die Leute? Müssen wir da ein bisschen auf die Angstkeule gehen? Oder geht es darum, denen aufzuzeigen, wie attraktiv das ist, auch jetzt schon im Moment? Ja. Und jetzt die Frage an dich. Was hat denn Persönlichkeitsentwicklung und vielleicht auch finanzielle Freiheit gemeinsam? Welche Aspekte braucht man, um in beiden Aspekten langfristig da zu sein, wo man stehen möchte?
Bevor ich dir diese sehr spannende Frage beantworte, muss ich an der Stelle dir mal ein Kompliment machen. Also ich beobachte dich ja jetzt auch, wie du dieses Interview führst. Bei dir kommt kein Stottern. Du machst das in einer Souveränität, als würdest du das schon jahrelang machen. Und ich fühle mich im Nachhinein auch bestätigt. Ihr musstet ja in meinem Unterricht noch immer ganz viel lesen, ganz viel vortragen. Ihr wart immer wieder vor der Klasse gestanden und musstet euch präsentieren. Und wir hatten damals in unserer Aula ja auch noch die Bühne, falls du dich erinnerst. Du standst auch immer auf der Bühne. Und ich denke mir, vor mir sitzt ein junger Mann, der jetzt ja nun wirklich keine Fernseh- oder Radioerfahrung hat. Und du führst hier auf so souveräne Art und Weise durch dieses Interview, dass ich total begeistert bin. Also das wollte ich an der Stelle mal einschieben.
Bedeutet mir viel, danke. Gib mir viel Sicherheit. Ich kenne dich ja auch schon länger, ne? Auch wenn wir jetzt keinen Kontakt hatten. Ja. Und auch danke an dich, da habe ich auf jeden Fall von dir auch viel mitgenommen. Ja. Danke.
Und jetzt zurück zu deiner Frage. Finanzielle Unabhängigkeit und Persönlichkeitsentwicklung, denke ich, das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Es gibt ja auch Coaches, die sagen, der Kontostand oder der Stand deines Guthabens ist identisch mit dem Stand deiner Persönlichkeit. Ich würde das sogar unterschreiben, es betrifft die breite Masse, Ausnahme bestätigen diese Regel, weil es gab auch Menschen wie Mutter Teresa, denen waren jetzt die Finanzen völlig wurscht.
Mhm.
Aber wir wissen heute, dass Geld schon auch eine sehr große Rolle in unserem Leben spielt. Mit Geld kannst du dir Dinge leisten, wie zum Beispiel auch die Ausbildung deiner Kinder. Und wenn Familie ein großer Wert für dich darstellt, dann ist dir dieses wiederum sehr wichtig. Also solltest du auch bestrebt sein, in die finanzielle Unabhängigkeit zu kommen. Da haben wir Deutschen uns verlassen auf die Regierungsmaßnahmen und sind jetzt verlassen. Wenn du dir anschaust, was die Deutschen Rente erhalten, dann ist das nicht nur ein Desaster, sondern im Grunde genommen ist es eine schallende Ohrfeige für alle, die in den letzten 40, 50, 60 Jahren dieses Land aufgebaut haben. Und es müsste jedem Zuschauer und Zuhörer klar sein, jeder Einzelne muss dafür Sorge tragen, dass seine Altersversorgung gegen später privat gesichert ist, weil vom Staat nicht viel zu erwarten ist. Also, um die Persönlichkeit zu werden, die ein glückliches Leben führt, gehören auch geregelte Finanzen und auch ein Stück weit Unabhängigkeit dazu. Unabhängigkeit auch unter Umständen mal zu sagen, ich klinke mich jetzt mal aus dem System, ich bin jetzt einfach mal weg. Viele würden gerne auswandern aus Deutschland angesichts der Entwicklung, können es aber nicht, weil sie nicht finanziell unabhängig sind.
Hm.
Oder weil sie es vielleicht auch meinen, nicht unabhängig zu sein.
Ja.
Du kannst auch in anderen Ländern einem Beruf nachgehen und kannst Geld verdienen, aber da fehlt dann auch manchen der Mut. Also es hängt unmittelbar zusammen. Deine Persönlichkeit und dein Guthabenstand stehen in Korrelation miteinander.
Glaubst du, das ist gewollt, dass die Menschen eben nicht finanziell unabhängig sind und sich vielleicht nicht an diesen ganzen Firmen beteiligen, denen wir ja im Alltag begegnen, ne? Sei es die Handyhersteller, die Autohersteller, Essen, Trinken, das stellen ja weltweit Firmen her, ne? Und in die könnten wir uns ganz easy ab einem Euro ja schon beteiligen, was ja eine totale Demokratisierung des Besitztums ja eigentlich ist, ne? Denkst du, das ist vielleicht gar nicht gewollt von einer Regierung, dass der Mensch, der Einzelne so frei ist und das macht?
Wenn es gewollt wäre, dann würde es doch an den Schulen schon viel mehr unterrichtet werden. Dann würden die 16-, 17-, 18-Jährigen jede Woche Unterricht bekommen über Aktien zum Beispiel, über Anleihen, über Krypto.
Oder vielleicht Geld mal verstehen, was Geld eigentlich ist, wie das hergestellt wird, wie es geht. Ne?
Allein das Geldsystem zu verstehen, das ist ja schon etwas, was in die Schule gehört. Andererseits, wenn die Menschen das Geldsystem verstehen würden, dann würden sie, wenn wir jetzt mal nur von Deutschland sprechen, eigentlich alle am nächsten Tag nach Berlin rennen müssen, um diese Regierung aus dem Amt zu jagen. Da gibt es ja, glaube ich, auch dieses Zitat, ich vermute, du hast es auch schon mal in einer deiner Sendungen gesagt, wenn die Menschen wüssten, wie das mit dem Geld funktioniert, dann wäre morgen ein Bürgerkrieg im Brand, so etwas in der Art.
So drastisch habe ich mich noch gar nicht getraut zu äußern, ich taste mich da so langsam ran, ja. Ja.
Allein die Vorstellung, dass nur 10% der Deutschen morgen zur Bank gehen und ihre Guthaben abheben würden, ist ein spannender Aspekt.
Mhm. Also mich hat es schockiert. Ich habe 2015 mein BWL-Studium angefangen und ja, im ersten Semester war eine Vorlesung, wie denn das Geldsystem funktioniert. Geld leihen und dann 10.000 Euro von der Bank leihen, die muss nur so einen Teil halten, den Rest darf sie wieder verleihen, da wird aus 10.000 Euro hunderttausende Euro, ja, und wem gehört das überhaupt und Zinsen. Also Wahnsinn, ja, dass das nicht unterrichtet wird an den Schulen, dass dafür nicht Bewusstsein geschaffen wird. Ich empfinde das auch als gewollt, ja, von wem auch immer. Ich empfinde das schlimm von der Finanzindustrie, die Menschen, die hart arbeiten, ja, jetzt wirklich hart arbeiten, mit den Händen körperlich einfach echte, ehrliche Jobs machen, die hart arbeiten, bekommen das deutsche Durchschnittsgehalt 2.400 Euro. So, und dann kommt da ein Typ mit Anzug und verkauft den Bausparverträge, Lebensversicherung als Kapitalanlage, einfach unseriöse Produkte, die den Menschen nicht gut tun. Und es tut mir wirklich weh im Herz, weil das sind gute Menschen, ob die jetzt die richtigen Glaubenssätze haben oder nicht, weißt du, die halten unser Leben ja eigentlich aufrecht. Und das tut mir wirklich weh. Ob jetzt ein Reicher eine Million mehr oder weniger auf dem Konto hat, who cares, ja.
Die Lebensversicherung war ja früher, da spreche ich jetzt mal von 25, 30 Jahren zurück, per se kein schlechtes Produkt. Weil
die Zinsen waren
die höher. Mindestverzinsung einfach eine andere war. Also eine Mindestverzinsung von 4,5%, wenn du heute hättest in einer Versicherung, das wäre ja grandios. Früher gab es das. Im Verlaufe der Zeit wurden die halt immer mehr gekürzt. Und letzten Endes ist auch die Gebühr, die in die Verwaltung reingeht, bei einem Versicherungskonzern viel zu hoch, was die Marge am Ende für den Kunden kaputt macht. Mhm. Ich glaube, das Spielchen wurde aber erst im Verlaufe der Jahre aufgedeckt. Man hat dann versucht, mit Riester, mit Rürup nochmal zwei Produkte auf den Weg zu bringen, die so ein bisschen Attraktivität reinbringen sollten in den Markt. Aber letzten Endes sind es Produkte, die den Menschen eher Geld wegnehmen, Geld vernichten, als anhäufen. Darüber muss man natürlich aufklären. Und als ich das erste Mal deinen Podcast wahrgenommen habe, habe ich mir gedacht, der macht das genau richtig, vor allen Dingen auch eine jüngere Generation anzusprechen, dass sie es frühzeitig verstehen und sich nicht mehr auf das einlassen, was Banken oder Politiker empfehlen. Und es gibt ja, weiß Gott, auch genügend tolle Anlageberater, die sagen, wenn Banken etwas empfehlen, muss genau das Gegenteil machen.
Mhm. Ja. Thema finanzielle Bildung oder Bildung vielleicht. Da bist du auch ein guter Ansprechpartner, weil du damals im Jahr 2012 eine Schule ins Leben gerufen hast. Ne? Wie war der Prozess für dich bei diesem ganzen Haufen an Bürokratie? Ich meine, ich kannte dich zu der Zeit und ich weiß, hast du immer noch ein gutes Herz und du willst das Bestmögliche machen. Und du wolltest da ganz viel machen und reisen, hab das aber dann als Schüler selber so wahrgenommen, hier gibt's eine Auflage, das müssen wir so einhalten und hier, das geht alles nicht so. Obwohl wir Schüler, du, das Lehrpersonal, das vielleicht easy eigentlich ganz anders machen wollte. Was waren da deine Erfahrungen mit dem Staat als jemand, der eine Schule versucht oder ins Leben gerufen hat?
Ich wurde ja mal in einem Interview beim Bayerischen Rundfunk bei Mensch Otto gefragt nach meiner größten unternehmerischen Leistung. Und dann antwortete ich die Gründung einer eigenen Schule. Darauf war ich wirklich stolz. Und dann fragte er mich als nächstes, und was war so dein größter unternehmerischer Fehler? Und dann sagte ich die Gründung einer eigenen Schule. Und ich glaube, darin lässt sich auch die Antwort wiederfinden. Auf der einen Seite bin ich nach wie vor sehr stolz, eine Schule ins Leben gerufen zu haben, die heute von knapp 400 Jungs und Mädels besucht wird und im Vergleich zu den staatlichen Schulen noch relativ gute Bedingungen bietet. Nicht mehr die wir damals geschaffen hatten, 2012, aber immerhin noch gut genug. Und mir war es wichtig, Jungs wie dir, neben einer geilen sportlichen Ausbildung auch noch eine gute schulische Ausbildung zu gewährleisten. Mit Lehrern, die sportaffin sind. Vielleicht kannst du dich noch an den Bundesliga-Schiedsrichter Christian Dietz erinnern, der bei uns Betriebswirtschaft unterrichtet hat und am Wochenende in den größten Stadien als Schiedsrichter oder Assistent zum Einsatz gekommen ist. Das war so meine Idealvorstellung, dass euch solche Menschen Dinge beibringen, die ihr braucht, um nicht nur das Abitur zu bestehen, sondern auch zu gestandenen Mannsbildern zu werden. Es war insofern schwierig, weil die Bürokratie in Deutschland ja sehr, sehr stark ist, überdimensioniert ist. Und die größte Herausforderung war es, die richtigen Lehrer zu finden. Denn wenn du eine Privatschule eröffnest, dann kündigen ja die mittlerweile verbeamteten Lehrer nicht und sagen, auf dich habe ich gewartet, sondern du bedienst dich erstmal der Referendare, die erst das Referendariat gemacht haben und noch keine Festanstellung finden und sagen, okay, dann gehe ich mal an die Deutsche Sportprivatschule und schau, wie es da so ist. Mhm. Und wir haben viele gute Lehrerinnen und Lehrer gefunden.
Ja, wirklich.
Also da waren
weit über das hinausgegangen sind, was von denen eigentlich gefordert wurde. Ja. Die haben das von Herz für uns gemacht.
Mich würde an der Stelle interessieren, welche zwei Lehrer fallen dir sofort ein? Ich bin mir fast sicher, einen Namen schreibe ich jetzt hier auf, den hast du auch.
Ja, also Huckle, Just.
Ich wusste es, Andrea Huckle.
Aber auch Martina Fink, das war so insgeheim meine Lieblingslehrerin, die sich mit ihrer Mama in den Ferien mit uns hingesetzt hat, von morgens bis abends. Ich weiß nicht, ob es bezahlt war, hat mich auch gar nicht interessiert, aber die Frau ist wirklich drüber hinausgegangen. Ich habe auch immer noch Kontakt mit ihr.
Andrea Huckle hat Volleyball gespielt, also sie hatte eine Sportaffinität.
Ja.
Martina Fink, die, glaube ich, bis vor 2 Jahren an der Schule war, dann aber auch gesagt hat, danke, mir reicht's, hat Handball gespielt. Und ich glaube, sie war sogar Kreisläuferin und du weißt, die ist also eine Position, wo es zur Sache geht. Die Frau hatte, also beide Frauen hatten Herz. Und haben euch dementsprechend gut unterrichtet. Und selbst bei meinem Tim, der ja dann hier die mittlere Reife noch gemacht hat an der Schule, war Martina eine Stütze. Also das war schon am Anfang richtig gut. Aber es wurde im Verlaufe der Zeit immer schlimmer, weil du erinnerst dich vielleicht, dass dann Silvana Schäpke, unsere ursprüngliche Schulleiterin, nach 2 Jahren nicht mehr weiter genehmigt wurde.
Mhm.
Da gab es ja diesen Tag, an dem wir die staatliche Anerkennung eingereicht haben, den Antrag darauf und dann das Ministerium bei uns gekommen ist, um zu gucken, wie habt ihr denn das so gemacht? Und damals haben die festgestellt, wir haben mehr Betriebswirtschaft unterrichtet als Ethik. Warum? Weil ja Jungs aus ganz Deutschland zu uns kamen, die von Betriebswirtschaft keine Ahnung hatten und Betriebswirtschaft war an unserer Schule ein Abschlussfach. Also mussten wir da ein bisschen mehr tun. Und in anderen Fächern haben wir etwas weniger getan. Und das wurde uns ja negativ ausgelegt. Und so musste Silvana Schäpke gehen. Und ich hatte 2 Jahre lang so eine Position als Schulleiterin. Ich hatte ja mein Büro auch 2 Jahre in der Schule. Es war im Nachhinein betrachtet eine furchtbare Zeit.
Das war viel, kann ich mir vorstellen, für dich, was da auf dem Tisch war. Ja. Aber du warst eh schon immer ein Typ, der sich viel aufgeladen hat, sich viel vorgenommen hat, aber dann auch viel umgesetzt hat.
Das ist heute noch so. Ja. Wenn ich bedenke, wie viele Projekte ich aktuell am Laufen habe, dann würde ein anderer sagen, Thomas, du kannst mir erzählen, was du willst. Du wirst in keinem 100% bringen. Und möglicherweise hat er damit auch ein Stück weit recht. Aber ich muss auch nicht in jedem Projekt 100% bringen, um es zum Erfolg zu führen. Ja, ich veröffentliche jetzt im nächsten Monat mein neuestes Buch. Wenn ich da noch mehr Input reingeben würde, dann wäre ich vielleicht am Ende nicht nur die Nummer 10 in der Spiegel-Bestsellerliste, sondern vielleicht die Nummer 1. Parallel dazu bereite ich eine neue Talkshow vor, die im Januar erstmals produziert wird. Und ich weiß, wenn ich mich da allein darauf konzentrieren würde, wäre sie vielleicht noch ein Stück weit erfolgreicher, als sie es nachher sein wird.
Mhm.
Ich bereite den Glücksbringer-Kongress gerade vor. Lukas, da stehen Menschen auf der Bühne in einer Qualität. Das wird von früh bis spät wird ein einziges Fest. Wenn ich da noch mehr Input reingeben würde, wäre es vielleicht am Ende noch ein bisschen besser. Aber ich liebe es, auf vielen Hochzeiten zu tanzen. Ich könnte nicht jeden Tag ins Fernsehstudio gehen und eine Sendung moderieren. Das würde mich langweilen. Das reizt mich nicht. Das lässt mich nicht in meiner Persönlichkeit weiter wachsen. Ich liebe es auch immer wieder neu gefordert zu werden. Und du hast vorhin mal das Wort Druck ins Spiel gebracht. Ich habe immer versucht, ich habe ja gesagt, das Wort versuchen soll man aus seinem Wortschatz streichen, aber in diesem Fall ist es angebracht, ihr versucht euch Druck als etwas Positives zu verkaufen. Unter Druck entstehen Diamanten. Unter Druck erst liefern wir unsere Bestleistung ab. Unter Druck entsteht jenes Adrenalin, das wir brauchen, um vor 28.000 schwarz-gelben Zecken im Signal Iduna Park, die dich gnadenlos auspfeifen, wenn du da als Auswärtsspieler hinkommst, zu bestehen. Ich liebe es, diesen Druck. Und mir ist es gelungen, vor geraumer Zeit, als ich mich mit dem Thema Manifestation befasst habe, und das mag jetzt für dich spooky klingen, aber die Zeitfrequenz zu wechseln. Ich war ja früher auch einer, der mit all dem, was er gemacht hat, schon häufiger so Dinge gesagt hat wie, boah, ich habe zu wenig Zeit, der Tag bräuchte eigentlich 25 Stunden oder noch mehr, ich komme zu gar nichts. Und dann habe ich gelernt von der US-Amerikanerin Regan Hillier, die Zeitfrequenz zu wechseln über die energetische Architektur hin zu, ich habe alle Zeit dieser Welt. Alles gelingt mir in der Zeit, die ich zur Verfügung habe. Das ist so spannend, wie ich dadurch auch souveräner, gelassener geworden bin. Wohl auch weiß, Abgabetermin da und da und da, du solltest vielleicht mal ein bisschen Gas geben, aber es ist alles viel gelassener als früher.
Aber jetzt mal ehrlich, unter uns mal die Kamera auf die Seite, das sind nur wir zwei da, ja? Gibt es nicht manchmal Momente, wo du abends am Tisch sitzt und du denkst dir, viel, ich kann gerade nicht, heute bin ich richtig fertig. Gibt es die Momente nicht?
Die Regel? Nein. Also bestimmt von 100 Tagen, 98 Tage, da blase ich vielleicht mal so aus wie du. Puh, es war heute eine Menge, aber es war geil.
Ja.
Wenn du jetzt unabhängig von mir meine Frau befragen würdest, wie steht denn dein Mann in der Früh auf und wie geht der abends ins Bett? Dann würde sie sagen, in der Früh ist er schon mal gar nicht auszuhalten, ja, weil er da schon so viel Energie hat. Und manchmal wacht ja Tine, also steht anderthalb Stunden in aller Regel später auf als ich, wacht sie auf und ich halte ihr dann auch schon zwei, drei Seiten Papier hin und sage, du musst das unbedingt lesen. Ich habe da eine saugute Idee. Und sie schmeißt mir irgendetwas an den Kopf und sagt, verschwinde, lass mir mal Zeit. Und ich möchte an der Stelle etwas erzählen, was mich sehr tief berührt hat. Mein Sohn Tim wollte unbedingt eine spezielle Arbeitsstelle haben bei einer ganz besonderen Firma, die in der Region hier sehr angesehen ist. Mhm. Und die haben ihm gesagt, wir haben aber keinen Ausbildungsplatz für dich. Dann hat er gesagt, ich arbeite jetzt einen Monat für euch, mache ein Praktikum umsonst und dann entscheidet ihr euch.
Das ist ein Macher.
Und dann hat er dort einen Monat gearbeitet und kam dann nach Hause und grinste mich an und sagte, Papa, ich habe den Job. Und ich nahm ihn in den Arm und ich gebe es zu, es rann mir eine Träne runter, weil ich mich wirklich gefreut habe. Und er schaut mich an und sagt, Papa, was ist denn mit dir los? Du weißt doch, wenn ich etwas wirklich will, dann schaffe ich das. Und in dem Moment hätte ich ihm am liebsten eine gelangt, so liebevoll, weil immer dann, wenn der Papa gesagt hat, so schlaue Sprüche wie, ich schaffe, was immer ich wirklich will, dann haben meine Jungs gesagt, Papa, du mit deinen Sprüchen. Aber es überträgt sich auf dein Umfeld. Ja. Mein Sohn hat es mir gespiegelt und es war faszinierend zu sehen. Und diese Energie, die ich in mir trage, die lade ich ja auch immer wieder auf. Schau, ich gehe 5-6 Mal in der Woche, gehe ich 11 Kilometer laufen in der Früh mit meinem Dalmatiner.
Also man sieht's, körperlich hast du dich super entwickelt die letzten 10 Jahre.
Ja, ich fühle mich auch absolut wohl. Wenn ich meine Blutwerte einmal im Jahr checken lasse, dann müsste ich eigentlich eine Anerkennungsurkunde von meiner Hausärztin bekommen, weil sie sagt, das ist bei dir top. Ich werde jetzt dieses Jahr 64, ich fühle mich wie 45 und manchmal auch noch jünger, weil ich dann den Schalk im Nacken sitzen habe. Es ist schon auch in deiner Eigenverantwortung dafür zu sorgen, dass du Energie hast, die dich und andere trägt. Und ich habe eben nun mal auch das Ziel, meine Jungs zu inspirieren, meiner Frau ein Fels in der Brandung zu sein. Und die hat manchmal in ihrem Job auch harte Tage. Und die kommt manchmal zurück und sagt, boah, heute war es aber wirklich viel und eigentlich habe ich keine Lust mehr. Und dann bin ich derjenige da, der das wieder kompensiert, der das ausgleicht und wieder neue Impulse setzt. Und sie weiß das nach 2 Jahrzehnten auch zu schätzen. Und jetzt am Wochenende, als ich diesen Kongress da mit 1700 Leuten moderiert habe, da fragt man mich nach 2 Tagen, Thomas, du musst doch jetzt kaputt sein. Dann sage ich, wieso? Ich habe euch doch alle ausgesorgt. Ich hole mir dann auch die Energie von den Menschen.
Ich denke, es ist ganz wichtig, ehrlich zu sich selber zu sein und sich mal bewusst zu werden, wer ist man? Ist man extrovertiert? Ist man introvertiert? Zum Beispiel, oder gibt mir das Energie? Oder kann es ein Kreislauf sein? Oder ne, es gibt ja nicht dieses eine Ideal im Leben, dem man nacheifern sollte. Ne? Man muss von sich selber ausgehen und darauf was aufbauen. Ich merke zum Beispiel, ich kann mich gut unterhalten mit Menschen. Ja, man nimmt mich vielleicht wahr als jemand, der extrovertiert ist. Und auch früher, ich war ja laut. Und ich war laut, um laut zu sein. Nicht, weil ich was Wichtiges zu sagen hatte, sondern ich brauchte, habe das gebraucht. Ja. Und das, dachte ich, ist damals Selbstbewusstsein. Also laut sein, auffallen. Mittlerweile sehe ich das anders. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Und ich nehme mir Momente, die mir wichtig sind. Und ich gebe aber auch anderen die Momente, ja. Bisschen nuancierter alles, sage ich mal. Und das hat mich jetzt ganz beeindruckt an der Geschichte mit deinem Sohn, der da von sich aus erkannt hat, er will das, weil er das will. Und er gibt von sich aus denen jetzt was, einen Monat lang for free, ohne was zu wollen, mit der Überzeugung, dann fragen die mich, ob ich denn bleibe. Und das fehlt mir ein bisschen. Heutzutage in meinem Umfeld, in dem, was ich so wahrnehme, die Leute sind nur bereit zu geben, wenn dann auch der Return direkt irgendwie per Handschlag ausgemacht ist. Und sowas zu hören ist sehr, sehr selten, aber auch total berührend und inspirierend, weil das die Herangehensweise ist. Wenn ich jetzt sehe, ey, Thomas, du machst YouTube regelmäßig, aber ich denke mir, hey, das muss besser gehen, ne? Da komme ich nicht her zu dir und sage, Thomas, für 1500 Euro mache ich das für dich. Nee, da hocke ich mich 10, 15 Stunden hin, schick dir neue Thumbnails, bearbeite mal ein Video für dich. Und dann wirst du, und das mache ich bei 5 Leuten und einer von denen wird ja aufspringen, ne? Aber von der Mentalität her, die Leute wollen nur geben, wenn sie viele, ja, ist nicht jeder so.
Ja, es gibt ja tatsächlich auch Firmen, die auf die Art und Weise auf dich zukommen und dir ein Angebot unterbreiten. Wir machen das jetzt erstmal for free und zeigen dir, was wir drauf haben. Und wenn du zufrieden bist, dann können wir ja eine Kooperation machen. Ja. So habe ich ja tatsächlich in der Vergangenheit auch den einen oder anderen Kooperationspartner gewonnen. Aber aus der Sicht des Arbeitnehmers gibt es da noch einen Aspekt, den ich anführen möchte. Viele Arbeitnehmer, ich glaube sogar die meisten, denken, was kann die Firma noch für mich tun? Ich denke, unternehmerisch, als Arbeitnehmer, was kann ich als Arbeitnehmer für das Unternehmen tun? Mhm. Das ist gerade in der jetzigen Zeit sehr wichtig. Ich moderiere ja auch für den Schweizer Gesundheitsfernsehsender QS24. Und das tue ich auf Freelancer-Basis mit Honorar. Und ich frage nicht den Sender, was kannst du noch für mich tun, sondern ich entwickle eigene Formate, die ich auch selber gut vermarkte, die dem Sender Geld einbringen, also Einnahmen schaffen und mir höhere Honorare ermöglichen. Wenn ich darauf warten würde, so war es ja auch bei Auf 1, dass mir irgendjemand etwas anbietet, dann warte ich vielleicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Wenn ich aber Ideen entwickle, kreativ oder kreabil bin und meinen Sender damit auch einen Gefallen tue, einen Vorteil bringe, dann entsteht eine Win-Win-Situation.
Das ist eine gute Überleitung. Was ist denn passiert 2020, 2021, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich mehr in die Öffentlichkeit gehen, mir stinkt die Situation. Was ist da passiert beim Thomas Iglinski?
Damals hatte ich ja noch die Fußballcamps und war noch am Internat beteiligt und hatte Verantwortung für Kinder. Mhm. Und also war ich gezwungen, mich mit dem Thema Covid auseinanderzusetzen.
Ja.
Und ich hatte andere Erkenntnisse als die, die von Seiten der Bundesregierung geteilt wurden. Ich traf auf Ärzte, die völlig anderer Meinung waren. Dr. Bodo Schiffmann war damals mein erster Ansprechpartner, der mir bewiesen hat, dass die Kurve schon am Abflachen ist, dass die R-Zahlen keine Rolle spielen und dass es für Kinder sowieso völlig unerheblich ist. Und ich habe damals einen Newsletter geschrieben an 22.000 Eltern.
Das nenne ich übrigens mal die Eier auf den Tisch packen. Muss ich vielleicht rausschneiden jetzt.
Das kannst du ruhig drin lassen, weil wobei ich mir nicht gedacht habe, jetzt muss ich mutig sein, sondern ich war felsenfest überzeugt davon, die Regierung wird das ganz schnell einsehen. Also der Alarm wird aufgehoben.
Aha.
Das habe ich den Eltern mitgeteilt. Macht euch keine Sorgen, vor allen Dingen für eure Kinder. Es ist völlig ungefährlich. Ich bekam ganz viele Mails zurück von Menschen, die sich bedankt haben für diese Information, die sich beruhigt fühlten. Dann habe ich noch mal eine zweite entsendet und da blies mir dann schon mehr Gegenwind entgegen. Da antworteten dann einige schon, Herr Glinski, was halten Sie denn davon, wenn Sie sich wieder um die Dinge kümmern, von denen Sie vermeintlich eine Ahnung haben? Also man sprach mir dann da quasi die Kompetenz ab. Aber ich habe mich dann so tief in das Thema reingekniet und solche Entdeckungen gemacht, dass ich kein Zurück mehr gesehen habe. Für mich stand von diesem Zeitpunkt an fest, mein nächstes Themengebiet ist Aufklärung. Die Menschen aufzuklären über das, was auf dieser Welt passiert, gerade im Bereich der Gesundheit. Ich habe mich sehr intensiv von diesem Zeitpunkt an mit dem Thema Impfungen auseinandergesetzt, ob das eine Grippeimpfung ist, eine HPV-Impfung oder aber die Covid-Injektion, die wir ja gar nicht als Impfung bezeichnen, sondern eher als Gentherapie, und habe dabei interessante Erkenntnisse gewonnen. Zum Beispiel, dass der Autismus im Laufe der Jahre stetig angewachsen ist mit der Anzahl der Impfungen, die schon Kinder, Säuglinge und Jugendliche erhalten.
Ist das so? Ich habe mich damit in der noch nie so beschäftigt. Ja.
Ja.
Also ich weiß, irgendwie durch Impfungen sind viele Krankheiten ja ausgestorben, also hatte ja auch positive Effekte. Ne? Ich jetzt als jemand, der sich im Detail noch nicht so beschäftigt, das ist jetzt meine Wahrnehmung der Sache. Ne? Nicht jetzt die Covid, sondern generell. Ist das so? Oder
wie, also ich würde jetzt nicht jede Impfung per se als schlecht und überflüssig bezeichnen, aber viele davon schon. Und insbesondere in der Kürze der Zeit, wo Babys beispielsweise 10, 12, 14, 16 Impfungen erhalten, das fühle ich
schon Stress körperlich. Ja.
Das sehe ich als unangebracht. Und ich stieß schon vor Jahren, und das wurde ja jetzt erst vor kurzem auch von Donald Trump thematisiert, auf die Bevölkerungsgruppe der Amish People in Amerika, die Amischen,
ja.
Die lassen sich gar nicht impfen. Und du findest unter der amischen Bevölkerung keinen einzigen Autisten.
Spannend.
Robert F. Kennedy Jr. hat das jetzt als Gesundheitsminister in den USA zur Sprache gebracht, woraufhin Trump dann auch gesagt hat, wir stellen jetzt alle Impfungen mal auf den Prüfstand. Und ich finde, dass das auch angesichts der Zunahme von Krebs, von anderen Autoimmunerkrankungen einfach mal an der Zeit ist. Wissenschaft bedeutet nämlich nicht immer einer Meinung zu sein, sondern Wissenschaft bedeutet auch weiter zu forschen und zu hinterfragen und auf den Prüfstand zu stellen.
Wenn du jetzt zurückschaust auf deine Erkenntnisse damals und wie du auch ja, den Mut hattest, das nach außen zu tragen, was du denkst, ja, was ist dein Stand heute? Stehst du dazu? Und war das das Richtige? Und ist das der Auslöser gewesen für dich jetzt in dieses Aufklärungszeitalter deines Lebens irgendwie einzutauchen?
Das war damals genau das, was zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist. Ich sage ja, es gibt keine Zufälle. Vom Internat hatte ich mich damals verabschiedet aufgrund der geänderten Bedingungen. Ich war quasi offen für Neues und in der Zeit ist dieses Themenfeld auf mich zugekommen. Und nachdem ich jetzt 5 Jahre sind es bald, journalistisch tätig bin, Unmenge Recherchearbeit geleistet habe, habe ich natürlich einen anderen Blick auf diese Welt. 2001, 2002, als Angela Merkel das erste Mal zur Kanzlerin gewählt wurde, habe ich in meinem Freundeskreis gesagt.
War das nicht 2005? Ich bin noch nicht so.
Oder zur CDU-Vorsitzende und dann zur Kanzlerin. Damals habe ich gesagt, also wie diese Frau mit der Vergangenheit die höchste Position in unserem Land ergreifen kann, ist mir ein Rätsel.
Erzähl mal über ihre Vergangenheit vielleicht, dass man das einordnen kann.
Naja, sie kommt aus einem sozialistischen Gebilde. Sie hat meines Erachtens nach auch eine Funktion bei der Stasi ausgeübt. So eine FDJ-Sekretärin wirst du nicht, wenn du nicht auf Parteilinie schwimmst. Und sie hat dann ja im Verlaufe der Zeit auch ihre sozialistische Ader offen zutage gefördert. Damals hatten die aber in Bayern lebend immer noch die Hoffnung, dass die bayerischen Ministerpräsidenten der Kanzlerin Einhalt gebieten werden. Was sie aber am Ende nicht getan haben, sie entpuppten sich alle als zahme Bettvorleger und insbesondere Markus Söder ist ein solcher, noch heute. Damals habe ich die Verantwortung abgelehnt und sie nicht übernommen. Ich hätte mich vor 25 Jahren schon politisch engagieren sollen. Auf kommunaler Ebene hätte ich mitgestalten sollen.
Bereust du es?
Ja. Das hätte ich früher machen sollen, dann hätte ich sicherlich auf die Entwicklung in Deutschland Einfluss nehmen können, wie andere auch. Mhm. Wir haben aber die Kontrolle an die Politiker abgegeben. Sie haben sie mehr und mehr an sich genommen. Mhm. Wie ich dir bereits vorhin sagte, kannst du heute nicht mehr zu deinem Landtagsabgeordneten gehen und kannst ihm sagen, das und das müssen sie tun, das und das sollten sie machen und damit sind wir nicht einverstanden, sondern er sagt, wissen Sie was, das interessiert mich alles gar nicht. Wenn du dir anschaust, was zum Beispiel aus der christlich-sozialen Union oder der christlich-demokratischen Union passiert ist, das hat ja nichts mehr mit christlich zu tun. Das hat ja auch nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun. Wir haben einen Kanzler, der mehr Wahlversprechen gebrochen hat als alle anderen in der Geschichte zusammen. Das hätten wir verhindern können.
Glaubst du, also für dich ist die Zeit gerade der Aufklärung, ja? Du klärst auf, du teilst deine Meinung mutig und diskutierst die auch in der Öffentlichkeit. Ich nehme es schon so wahr, dass viele Dinge in Frage gestellt werden, ja? Die passiert sind, sei es politisch oder gesellschaftlich, es kommt mehr Fragezeichen auf. Und in manchen Ländern passieren auch drastische Änderungen, wie jetzt Argentinien zum Beispiel, die es wirtschaftlich sehr schwer hatten. Und jetzt muss der Staatsapparat also auf extremste Art und Weise verkleinert werden und das Volk leidet, aber man spürt auch, die halten zusammen. Es geht in eine richtige Richtung. In meinen Augen unaufhaltsam, dass es auch nach Europa schwappt, ja, wenn man die hohen Kosten anschaut, die Regierungen haben, diese ganze Ineffizienz der Staatsapparate. Und wenn wir jetzt über den Teich schauen, zu dem interessanten Mann, der Amerika regiert, der ja auch viel Aufklärung betreibt, viel in Frage stellt, viel kontrovers auch ist. Ist das eine nachhaltige Entwicklung? Ist das was, wo anhält? Wird die breite Masse Dinge hinterfragen? Werden Dinge, wie die abgelaufen sind, sei es Covid, sei es andere Dinge, wird das jetzt in der Öffentlichkeit diskutiert? Wird sich was ändern nachhaltig?
Also in der Öffentlichkeit wird es ja diskutiert, bei den Öffentlich-Rechtlichen allerdings ist Trump ja so etwas wie ein Nazi. Es gab ja auch schon die Hitler-Vergleiche. Über Javier Milei liest man in den Öffentlich-Rechtlichen oder in den Mainstream-Medien so gut wie nichts Gutes. Sein Weg, denke ich, ist auch noch nicht vollendet. Er hat gute Anfänge getan, aber es wird ihm auch wahnsinnig schwer gemacht. Denn es gibt ja auf dieser Welt Gebilde, dazu gehören insbesondere die größten Vermögensverwaltungen wie BlackRock, wie Vanguard, wie in State Street und wie sie nicht alle heißen, die so stark sind, die Märkte so manipulieren können, die ganze Regierungen manipulieren können, die Regierungen putschen können.
Aber wie manipulieren die Märkte oder Regierungen?
Wenn Sie mit dem Volumen, das Sie verwalten, verkaufen, eine Position verkaufen, geht die auch definitiv nach unten.
Aber ist ja die Frage, wem gehört das? Das gehört ja nicht BlackRock, das ist ja das Vermögen von ganz vielen Privatanlegern und Institutionellen. Und dann müssen ja die Institutionellen dahinter das Go geben, dass die das verkaufen können. Also jetzt BlackRock, denen gehört das Vermögen ja nicht, was die verwalten, sondern ja, ein kleiner Teil gehört mir sogar, weißt du?
Ja, BlackRock ist aber an den größten Gesellschaften der Welt massiv beteiligt.
Das stimmt, ja.
Und damit beeinflussen sie natürlich auch die Firmenpolitik.
Im Sinne des Aktionärs eigentlich. Weil der Aktionär will ja damit maximal langfristig gut wirtschaften und Erträge haben.
Ich finde, dass der Aktionär schon oft genug verarscht worden ist in der Vergangenheit. Die Märkte werden von großen Vermögensverwaltern und Hedgefonds massiv manipuliert. Denn am Ende verlieren ja immer die Kleinanleger, die Großen weniger.
Also kurzfristig, da gebe ich dir voll recht, ja, da sind Märkte schwankend und da hat jemand wie BlackRock, Vanguard oder institutionelle Hedgefonds haben einen Einfluss, starken Einfluss, aber über Dekaden, 20, 30 Jahre, ist der Einfluss zu vernachlässigen, weil ja dann doch Angebot und Nachfrage regelt, ne?
Ja, da könnten wir jetzt mal die Porsche-Aktie auf den Tisch legen. Vor 10 Jahren hätte ich dir zugestimmt. Hast du eine Porsche-Aktie im Depot, kann eigentlich nicht schiefgehen. Porsche ist mittlerweile aus dem DAX rausgeflogen. Die Zahlen von Porsche sind eine einzige Katastrophe. Also wenn wir hier mal in Dekaden denken, was Porsche oder nehmen wir generell alle Automobilkonzerne aktuell betrifft, da ist das nicht der Fall.
Was denkst du, was wäre so ein Aspekt, den Deutschland, die deutsche Regierung ändern müsste, um direkt positiv Einfluss zu nehmen auf das Leben von uns allen?
Wir brauchen ein Bürgerparlament. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Mit Parteien wirst du nichts ändern. Und bevor du mir die Frage stellst, ich glaube auch nicht, dass es mit der AfD die Veränderungen geben wird, die wir tatsächlich benötigen. Die AfD will die Wehrpflicht. Die AfD hat auch schon davon gesprochen, die entsprechenden Abgaben an die NATO zu leisten. Also da ist auch nicht der Frieden das oberste Thema. Ich kenne auch durch meine Tätigkeit als Journalist einige Politiker aus der Partei und habe auch den Eindruck, dass je mehr Macht sie bekommen, sie immer mehr vergessen, wofür sie im Grunde genommen angetreten sind. Ich kann bei der AfD nur hoffen, dass sie umsetzt, was sie versprochen hat, dass es Bürgerentscheide geben wird, dass das Parlament verkleinert wird. Und wenn wir zum Beispiel die 372 Wahlkreise, die wir in Deutschland haben, mit Bürgern besetzen würden zu einer Bundestagswahl. Das kann eine Hausfrau sein, ein Handwerker, ein Arbeitnehmer, wer auch immer. Dann würden wir 370 Menschen aus dem Volk nach Berlin ins Parlament entsenden, die dann die Interessen aller vertreten würden. Das wäre dann wirklich ein Bürgerparlament. Dass das nicht einfach ist, diese 370 unter einen Hut zu bekommen. Das ist klar, aber dennoch, wenn die dann über Gesetze abstimmen würden, dann wäre es ein Mehrheitsbeschluss der Bürger und nicht der Parteien. Denn heute ist es so, dass in den Parlamenten bei den Abstimmungen viele gegen ihre eigenen Ansichten abstimmen aus Fraktionszwang. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders.
Vielleicht abschließend, Thomas. Stell dir mal vor, du hast ja jetzt schon viel gemacht, auch online, gibt es unzählige Videos von dir. Jetzt stell dir mal vor, das ist alles gelöscht, alles ist weg und du hast jetzt 1 Minute Zeit, wo du deine Message an den Mensch da draußen geben kannst, der uns gerade zuschaut. Was liegt dir am Herzen? Was möchtest du, was von dir bleibt, wenn alles andere weg wäre?
Was von mir bleibt, wenn ich weg bin, ist hoffentlich meine Botschaft, dass du in deinem Leben nur das tust, wofür du wirklich brennst, wo du Leidenschaft dafür empfindest. Und das führt unter Umständen über die Beantwortung der Frage, was würdest du tun, wenn du wüsstest, du kannst nicht scheitern? Bring mal das zu Papier und dann überleg dir, ob du das nicht zu einem Zielsetzungsprozess machen kannst, um am Ende das zu tun, was dich wirklich erfüllt. Wenn ich mit dieser Botschaft im Gedächtnis der Menschen bleibe, dann war mein Leben ein sinnvolles.
Thomas, ich danke dir für deine Zeit. Hat mir richtig Spaß gemacht. Danke.
Mir auch. Vielen Dank für die Einladung.